Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 mit der Sendung Reflexe. Heute unser Thema ein immaterielles Kulturgut, das Handwerk nämlich. Seit auf dem Bau in erster Linie Quadratmeterleistungen gefragt sind, ist das über Jahrhunderte überlieferte Handwerk auf der Strecke geblieben. Dieser Verlust an handwerklichem Wissen und Können bereitet auch der Denkmalpflege große Sorgen. Der Zürcher Denkmalpfleger Giovanni Mengini hat darum den Lehrgang Handwerk und Denkmalpflege ins Leben gerufen und für die Restaurierung des abgebrannten Zunfthauses zur Zimmerleuten konnte er auf einen versierten Schreinermeister zurückgreifen, der die Kunst des Hobelns und Drechselns perfekt beherrscht. Karin Salm hat Giovanni Mengini im restaurierten Zunfthaus getroffen.
Treffen wir uns für das Gespräch doch im Zunfthaus zu Zimmerleuten. So hatte es der Zürcher Denkmalpfleger Giovanni Mengini vorgeschlagen. Flink und vor allem sehr stolz eilt er jetzt die steinernen Treppen empor, zeigt mir die herrschaftlichen Räume mit nobler Nussbaumtäferung und zuoberst den Festsaal mit der sagenhaften barocken Holzdecke.
Zunft zu Zimmerleuten war ein Manifest und ist ein Manifest. Der Zimmermannszunft von damals, das alles, was baut, ist in dieser Zunft zusammengeschlossen. Die haben sich über die alte Reichsstraße gesetzt. Das ist der Durchgang hier unten, das ist die alte Reichsgasse. Die waren so frech, sich wirklich drüber zu setzen, da einen massiven Steinbau zu bauen, im Kontrast zum Rathaus natürlich, und zu sagen, Rathaus ja, aber wir sind dann schon auch noch hier. Also das ist wirklich, dieses Zunfthaus ist ein Manifest.
Manifest auch handwerklicher Natur?
Hervorragendes Manifest der Handwerkskunst. Also die Bauleute, die haben hier gebaut auf ihrem besten Können und Wissen und haben keine Kosten gescheut, dieses Gebäude wirklich hier herzustellen. Nicht als Schnell-Schnellbau, sondern da ist wirklich ganz massiv gute Baukultur ist hier gepflegt worden.
Vor 3 Jahren wurde diese gelobte Handwerkskunst zu großen Teilen zerstört. In der Nacht vom 14. auf den 15. November schossen die Flammen 15 Meter hoch in den Himmel. Das Zimmerleuten an der Limmat brannte lichterloh. Jetzt, 3 Jahre später, erstrahlt das Zunfthaus im neuen Glanz. Handwerker vom Schlosser über die Malerin hin zum Schreiner haben ihr Bestes gegeben, um den Schaden zu beheben, um Holzdecke und Täfer, um Schnitzereien und Geländer zu restaurieren, respektive zu rekonstruieren. Für den Denkmalpfleger Giovanni Mengini bleibt der 14. November 2004 eine Schreckensnacht.
Es sind vor allem die Werte der Deckenbaukunst. Es sind die Werte, die Schnitzereien sind in Frage gestellt, es sind viele auch verbrannt. Es ist auch die Kunst, die Fassungskunst, also dass Gemälde auf Holz appliziert werden, das wurde zerstört über weite Teile. Einiges konnte auch aus dem Brandschutt wieder herausgeholt werden. Aber da sind die eigentlichen Werte, die verloren gegangen sind.
Jetzt kommen wir dazu eben quasi, dass man sich entschieden hat, eben diesen Zunfthaussaal, diesen großartigen mit dieser wunderbaren, fantastischen Decke von 1708, dass man diesen wieder aufgebaut oder ich sage rekonstruiert hat. Was waren hier jetzt die Überlegungen zu sagen, wir rekonstruieren und wir machen nicht etwas Neues?
Die Überlegungen haben stattgefunden, vor allem auch bei der Bauherrschaft, die zuerst einen anderen Saal wollte, einen höheren Saal wollte, wenn schon die Decke zerstört ist. Es sind Überlegungen angedacht worden in diese Richtung, wie könnte ein solcher Saal aussehen. Es ist ganz schwierig, einen solchen Saal neu zu konzipieren, vor allem, wenn ja einiges der Substanz erhalten geblieben ist. Wie komponiert man zu diesem Alten etwas Neues, so dass eine neue Einheit entsteht? Solche Versuche sind vielmals schon probiert worden, mit selten guten Erfolg. Meist ist schon in kurzer Distanz, nach 10, 15 Jahren, merkt man, irgendwas stimmt nicht, wenn wir so die Säle anschauen aus den 70er Jahren, die Umbauten, die da passiert sind, merkt man, das ist wirklich ganz typisch 70er Jahre und wir fühlen uns eigentlich nicht mehr so wohl. Das hat mit dazu geführt, dass wir aufgrund der Überreste, die wir aus dem Brandschutt geborgen haben, wir den Ansatz wussten, eigentlich könnten wir eine Reparatur oder eine Rekonstruktion machen. Und das Abwägen war dann, wollen wir uns auf ein Wagnis, auf ein architektonisches und gestalterisches Wagnis einlassen, oder wollen wir versuchen, uns an das heranzutasten, was wir als gut erachtet haben. Also wollen wir der Geschichte folgen, der Spur der Geschichte, oder wollen wir die Geschichte vergessen und sagen, wir machen was ganz Neues, auch als Teil der Geschichte. Das war wirklich das Abwägen, können wir überhaupt das, in einen solchen Raum eine neue Decke einzufügen, die dann wirklich auch gestalterischen Wert hat. Und da merkten wir bald einmal, wahrscheinlich nicht. Und aus diesem wahrscheinlich ist eine Gewissheit geworden, dass wir die Reparatur wagen wollen.
Und Sie sagen so eindeutig Reparatur, weil vorhanden waren ja nur 5-8% der Holzteile dieser Barockdecke und alles andere wurde ja neu wiederhergestellt. Und Sie sagen Reparatur, ist ziemlich gewagt eigentlich.
Es ist eine gewagte Sache. Ich wehre mich ein bisschen gegen die Rekonstruktion oder die reine Rekonstruktion. Die reine Rekonstruktion, die basiert auf möglichen Plänen, vielleicht ein paar Fotografien und dann viel Intuition, das ist ein großes Wagnis. Das ist denkmalpflegerisch ein schwieriges Unterfangen. Hier hatten wir eine andere Ausgangslage. Wir hatten wirklich Originalteile aus der Decke da. Mit viel Sorgfalt haben wir gemerkt, wie sind die verlegt, wie war das Ganze konstruiert. Wir wussten die Details der Unterkonstruktion auch, die uns Sicherheit gegeben haben, wie das konstruiert war und wie wir auch heute verfahren können. Die Rekonstruktion kümmert sich in vielen Fällen oder in den meisten Fällen nicht darum, wie ist denn die Konstruktion darunter, unter dem, was wir sehen. Das ist hier anders. Hier sind wirklich die traditionellen Aufbauten wiederhergestellt worden. Und von dem her ist es natürlich ein Wagnis zu sagen, es ist eine Reparatur, aber Rekonstruktion wäre für mich auch nicht das richtige Wort.
Für die Wiederherstellung des Festsaals mit der eindrücklichen Barockdecke war der Schreiner Hausi Rentsch zuständig. Hausi Rentsch hat sich auf die Restaurierung von Holzarbeiten in historischen Bauten spezialisiert. Blenden wir darum hier in Reflexe einige Monate zurück und besuchen den Schreiner in seiner Werkstatt in Zürich. Holzteile, Bretter und gerundete Stäbe sind fein säuberlich gestapelt. Teile, die Hausi Rentsch nach dem Brand im Zunfthaus eingesammelt hat. Insgesamt rund 10 der 150 Quadratmeter großen Decke, die überlebt haben. Die verlorenen 140 Quadratmeter muss Hausi Rentsch drechseln und hobeln. Um gerundete Stäbe zu hobeln, hat der Schreiner seine riesige Hobelsammlung durchforstet und hält einen Zirkelhobel in der Hand.
Ich habe einfach an dem länglichen Holz, das auf einer Seite angemacht ist, den Radius einstellen, wie bei einem Zirkel. Und was eigentlich ist, ist die Sohle, die Hobelsohle, die dementsprechend vom Profil muss sein. Das ist jetzt für den Viertelstab. Und dann habe ich für den Halbrundstab kann ich einfach die Sohle wechseln. Das da. Da kann man dann das Teil da rein tun und dann gibt das den Halbrundstab, der am Schluss drauf kommt. Ich habe die Profile selber angeschliffen und auch die Hobelsohle selber gemacht. So Hebel sind wirklich selten, die gibt es gar nicht so gross. Und ich bin auch da nicht sicher, ob sie es wirklich so gemacht haben, aber von der Art her, es funktioniert sicher und sie haben die Möglichkeiten früher gehabt und ich denke, es könnte gewesen sein. Aber ich bin wirklich nicht einfach so sicher, dass sie sagen, das ist so gewesen.
Es könnte so gewesen sein, sagt Hausi Rentsch, und dieses Wage hat einen Grund. Für die Rekonstruktion der 150 Quadratmeter großen Holzdecke, die der damals angesehene Tischmacher Georg Bachhofen 1708 geschaffen hat, hatte er bloß wenig originales Material zur Verfügung.
Es hat solches, was wirklich halt auch für Brunnen ist, was man nicht mehr brauchen kann, aber wir haben vielleicht zwischen 5-7% oder so irgendetwas. Das sind noch alte Teile. Aber zugleich ist es aber gleich noch recht viel, weil es ist eine grosse Decke. Und das ist eigentlich auch fast Schwierigkeiten, dass man Neues und Altes, also wir müssen den Hobel gleich machen, wir müssen dann gleich alles machen, das Alte müssen wir restaurieren, weil das ist wirklich zum Teil kaputt gegangen durch das Alter, wo sie ist oben war, aber zum Teil ist sie auch kaputt gegangen durch die Feuerwehr, durch das Wasserschäden, ja. Das, was vorhanden ist, finde ich so schön, dass man das wirklich einfach auftut und zeigt, das ist noch 300 Jahre alt. Weil das hat ja auch eine Geschichte und die soll oben sein wieder.
Meter um Meter hat Hausi Rentsch diesen Sommer lang gehobelt, gemeinsam mit Lehrlingen der Zürcher Lehrwerkstätte für Möbelschreiner. Und wenn sie einige Wochen lang körperlich hart gearbeitet haben, genau so, wie das Tischmacher Georg Bachhofen und seine Gesellen vor 300 Jahren wohl auch gemacht haben, dann hat Hausi Rentsch vorher lange tüfteln müssen. Denn von der wertvollen Barockdecke mit dem geometrisch strengen Muster gab's keine originalen Pläne. Bloß Fotografien, die Holzteile, die den Brand überlebt haben und einen Plan von 1905. Allerdings, so wurde es Hausi Rentsch rasch klar, allerdings wurde dieser Plan der prunkvollen Holzdecke mit dem geometrischen Muster nicht gerecht.
Schon auf den ersten Blick sieht man, ich habe ihn da, wir können das gut schauen. Auf diesem Plan sieht man genau, dass die Ecke zum Beispiel, die ja irgendwo da hin müssten laufen, dann kommt die da bei diesem Quadrat rein. Also er hat das irgendwie aufgezeichnet und er hat das Stück zum Teil weggelassen, weil er vermutlich hat Angst gehabt, sonst fällt es noch mehr auf in der Krumme, weil da jetzt nämlich auch Teile drin gehabt. Und wenn man den Plan anschaut, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich sofort gesehen, das kann einfach nicht stimmen, das stimmt alles so, überhaupt nicht. Ja, aber wir haben natürlich nicht gewusst, was.
Die genaue Analyse des Schreiners war gefragt und er stellte fest, die große quadratisch wirkende Holzdecke muss auf einen Raum passen, in dem es keinen rechten Winkel gibt. Der Tischmacher Georg Bachhofen hat vor 300 Jahren also trickreich gearbeitet. Virtuos hat er geometrische Stränge vorgegaukelt. Um die neue, alte Decke zu planen, hat Hausi Rentsch Schnüre gespannt und beim Ausmessen der Decke auf moderne Lasermessgeräte verzichtet.
Na klar, es wäre einfacher gewesen, aber es wäre wie zu genau geworden. Die Decke die lebt irgendwo in der Strenge vor Geometrie, aber sie lebt auch durch die Ungenauigkeiten. Dass wir zum Beispiel ein Quadrat haben wir vielleicht 3-4 cm Differenz. Und wir haben es herausgefunden, dass so früher haben sie die Differenzen gehabt. Wir haben jetzt die nicht extra eingebaut. Das finde ich so ein bisschen komisch, extra etwas einbauen. Aber durch das, dass ich das Gefühl habe, ich habe Geometrie begriffen, habe ich mir auch erlauben können, aber diese Ungenauigkeiten mit der Schnür, die Schnür ganz zu machen, dass nachher eben eher authentisch wieder wirkt.
Und weil Schreinermeister Rentsch eine authentische Wirkung wollte, wurden die Bretter und Leisten von Hand gehobelt und gedrechselt.
Es wäre schlimm, wenn man eigentlich etwas mit einer CNC-gesteuerten Maschine macht und am Schluss stolz wäre, wenn man würde können sagen, wir haben das jetzt mit dieser Maschine und mit diesen Materialien, ist die Decke jetzt besser, wie sie sie vor 300 Jahren haben gemacht. Also wenn man das mit Maschinen macht, finde ich, dann kann man sie auch eine neue designte Decke machen und nicht etwas nachmachen mit Maschinen und dann stolz sein, dass wir das mit Maschinen können. Ich finde, das sieht anders aus, Materialien wären anders, hätten da ganz eine andere Stimmung. Also dann finde ich auch mal moderne entwickeln und die modern machen.
Wenn Hausi Rentsch im Zunfthaus zur Zimmerleuten nun eine barocke Holzdecke rekonstruiert respektive repariert hat, dann pflegt er nicht nur ein ursprüngliches Handwerk, er hat sein Wissen gleichzeitig an junge Menschen weitergegeben. Joël, Lea und Raoul, drei Lehrlinge der Zürcher Lehrwerkstätte für Möbelschreiner, haben im Zunfthaus mitgearbeitet.
Man lernt, hat da sicher viel gelernt fürs Handwerk, fürs Gefühl. Und es ist sicher eine spezielle Arbeit, eine coole Arbeit gewesen. Ja, man muss halt nicht so auf den Zehntelmillimeter arbeiten, auch wenn es gleich genau sein muss. Und es ist halt ein Zunfthaus, das sieht man nachher, das sollte nachher auch wieder hunderte Jahre lang haben und dann kann man wieder hingehen, gehen, schauen. Und schon nur das, dass man dort daran etwas machen konnte, das war echt gut gewesen, ja.
Und ich konnte letzte Sommerferien mit dem Haus zusammen die Schnür spannen an der Decke. Also es war für mich auch noch schwer, so, um einfach auf dieser Schnür sich vorstellen, wie das dann aussieht nachher. Und so haben wir dann eigentlich so ein bisschen die Masse genommen.
Ich war beim Sortieren, also von den verbrannten Teilen dabei gewesen, um wieder rekonstruieren. Es war noch interessant, wie die früher schon können, so Sachen bauen konnten, die man heute eigentlich nicht mehr macht. Der Zeitaufwand ist viel zu gross. Es ist einfach krass im Verhältnis, was die schon hergebracht haben mit den Mitteln, die sie hatten.
Kehren wir nach dieser Rückblende hier in Reflexe zurück zu Giovanni Menghini, dem Denkmalpfleger, der zufrieden im Zunfthaus zur Zimmerleuten am Limmatgäu in Zürich sitzt. Er ist zufrieden, dass er tolle Handwerker gefunden hat, die das Zunfthaus nach dem verheerenden Brand vor 3 Jahren wieder instand gestellt haben. Er ist froh, dass er eine Malerfirma gefunden hat, mit einem Maler, der billige Fichtenbretter so bemalt hat, dass sie wie teures Nussbaumtäfer aussehen. Oder den Schreiner, der mit Lehrlingen die barocke Holzdecke im Festsaal gemacht und die alten Teile geradezu perfekt in die neu-alte Decke integriert hat. Auch für Giovanni Menghini war klar, die Teile für die 150 Quadratmeter große Holzdecke mussten von Hand gearbeitet werden.
Natürlich kann man diese Decke mit einer computergesteuerten Maschine aus einer Platte rausschneiden oder rausfräsen lassen. Das gibt dann eine Rekonstruktion, die beim Betreten des Raums ein merkwürdiges Gefühl hinterlassen würde. Man merkt, das ist perfekt, das ist wirklich höchste Kunst, das stimmt alles auf den letzten Zehntel Millimeter, aber der Rest des Raums ist nicht so. Da fällt der Raum auseinander. Auch die Oberfläche ist etwa eine ganz andere, die entstünde, wenn alles mit Maschinen gemacht wird. Das sind ganz plane Oberflächen, die spiegeln hervorragend, aber auch zu perfekt. Wenn das von Hand gemacht wird, ist die Oberfläche eine andere. Sie ist nicht ganz eben. Es gibt Unregelmäßigkeiten. Das Licht bricht sich anders. Das heißt, es gibt ein lebendiges Spiel von Schatten und Licht, was einen ganz anderen Eindruck macht. Dann ging es aber auch darum, den jungen Schreinerinnen und Schreinern zu lehren, dass hinter der Handarbeit ein ganz anderer Gedanke steckt und eine andere Mentalität steckt als mit der Maschine. Das geht, wie vorhin schon gesagt, bis hin zum Unterbau, die Unterkonstruktion. Wie war die? Die kann mit maschineller Arbeit ganz anders bewerkstelligt werden und führt dann aber, wenn das miteinander vermischt wird, zu einem Bruch. Es gibt nichts mehr, was wirklich zusammenstimmt. Und da war die Idee, wir wollen das handwerklich machen lassen, um den jungen Menschen zu zeigen, dass Handwerk wirklich von Hand gemacht werden kann und dass wir hier etwas erreichen müssen, was nicht ganz einfach zu verstehen ist. Es soll erreicht werden, eine Perfektion, wie sie 1708 entstanden ist in der heutigen Zeit, aber nicht auf einem Perfektionsniveau der Maschine, sondern der Handarbeit. Nun ist das nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Die Perfektion von 1708 kommt aus einer Tradition und aus einem täglichen Arbeiten von Hand und von diesen das wird mit der Zeit perfekt. Das haben wir nicht mehr. Das mussten die jungen Menschen wieder lernen. Das heißt, sie mussten quasi zurückgehen, ihre Perfektion der Maschine vergessen und den Perfektionsgrad ihres Handwerks von einem mittleren Maß auf ein hohes Maß wieder hinaufbringen. Und das in der kürzester Zeit. Das war riesig herausfordernd, haben die hervorragend hingekriegt. Und wenn wir die Decke heute anschauen, sieht man einen Unterschied zwischen dem Perfektionsgrad von 1708 und heute, den handwerklichen. Aber ich meine, es ist eine wunderbare Leistung so.
Also man sieht den Unterschied, das heißt 1708 war das handwerkliche Können um einiges besser, eben weil die einen Teile, die nicht zerstört wurden, die wurden jetzt ja wieder eingebaut in dieser großen Decke und da gibt's die eine Decke, ich glaube, es war irgendwie im rechten oder der linken Ecke, das sieht ganz wunderbar aus und das andere sieht ein bisschen handwerklicher, sage ich mal so, aus. Stimmt das?
Das ist so, das ist so. Es ist auch klar, wie gesagt, die anderen, die haben nichts anderes gemacht, die kannten gar nichts anderes. Und die Zimmerleute, die wollten sich ja da präsentieren auf ihrem Stolz des Handwerks. Und das wurde bestimmt bis aufs Letzte ausgereizt, dass wir den Perfektionsgrad einfach aus dem alltäglichen Können heraus gar nicht mehr erreichen können. Das liegt wie auf der Hand und ist sichtbar für all die, die mit einem scharfen Auge auf diese Decke schauen, die werden das sehen.
Dass das handwerkliche Können 1708 ein höheres Niveau hatte als heute, diese Feststellung nimmt der Denkmalpfleger Giovanni Menghini gelassen hin. Und er sagt, dass auch heute gute, sehr gute Arbeit geleistet werde. Vielmehr beunruhigt ihn, dass die Qualität von heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass Handwerker, die über spezifische Fähigkeiten im Umgang mit historischer Bausubstanz verfügen, Mangelware sind. Der Gipser, der weiß, wie man den Stippputz mischt und anbringt, hat Seltenheitswert, ebenso der Maler, der sich in der Dekorationsmalerei auskennt und der weiß, wie Holz masseriert wird, ohne dass es plump wirkt.
Das Handwerk ist nicht ausgestorben, es ist zurückgedrängt, es wird überdeckt von weniger gut Ausgebildeten, die sich in den Markt drängen, aber das Handwerk gibt es, es ist zu fördern und es ist zu fordern. Zu fördern heißt nicht nur, dass die Handwerksbetriebe selbst für ihr Handwerk sorgen müssen, da gibt es andere Institutionen, die auch fördern sollen, unter anderem auch die Denkmalpflege, die fördern will und das auch tut. Und dann gibt es aber auch das Fordern. Wenn eine solche Arbeit geleistet werden muss und Bauherr oder Architekt, wie aber auch die Denkmalpflege, nicht diese Qualität fordert, sind Tür und Tor offen, dass Mittelmaß entsteht. Das darf nicht sein, dass spezialisiertes Wissen einfach mit Pensionierung verloren geht und die Jungen ohne Basis eigentlich dastehen.
Und was machen Sie dagegen? Das ist einfach mal so eine Feststellung. Ich weiß, Sie bieten Weiterbildungskurse oder haben das angeregt, dass Weiterbildungskurse entstehen. Aber reicht das?
Das reicht nicht. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen das tun, was wir wirklich können. Es liegt an jedem Patron eines Betriebs und an den Arbeitenden selbst, Interesse zu haben und sich möglichst weiterzubilden. Wir können hier nur unterstützen. Was wir nicht wollen, ist, dass sich die Denkmalpflege aus dieser Verpflichtung der Pflege des Handwerks rauszieht und da nichts unternimmt. Da sind wir auch verpflichtet, über internationale Vereinbarungen für das Handwerk was zu tun. Das haben wir versucht, zusammen mit den Verbänden einen Kurs aufzubauen, der sich Handwerk und Denkmalpflege nennt, wo genau diese Fragen des Tradierens von Handwerk und der Kommunikation auf der Baustelle, das gefördert wird.
Handwerk und Denkmalpflege, so heißt der Lehrgang, den die Zürcher Denkmalpflege gemeinsam mit dem Schweizer Gipser- und Malerverband vor 4 Jahren entwickelt hat. Zweimal wurde der 2-jährige Kurs durchgeführt, 40 Handwerkerinnen und Handwerker haben diesen Kurs absolviert. Ein 3. Kurs beginnt bald. Es gehe darum, spezifisches Wissen zu streuen, sagt Giovanni Menghini.
Wir sind nicht der irren Meinung, dass die Leute, die das jetzt absolviert haben, überhäuft werden mit solchen Aufträgen. Es ist eine andere Denkensart, die sie mitgekriegt haben. Und was wir jetzt gehört haben als Feedback, denken die immer noch ein bisschen anders. Also die sind nicht irgendwie im Alltag jetzt aufgerieben, sondern die melden sich bei uns, die melden sich bei den anderen Kursgebenden, haben Fragen, die sie früher nicht gehabt haben, stellen die Fragen, suchen nach Antworten und nehmen ihre Mitarbeitenden mit auf diesen Weg.
Mit Blick auf die Wirkung dieses zweijährigen Lehrgangs Handwerk und Denkmalpflege bleibt der Denkmalpfleger in seinen Erwartungen bescheiden.
Das wird nicht in den nächsten 10 Jahren Früchte tragen. Wenn wir das durchtragen können über längere Zeit, dann wird es Frucht bringen. Und ist wesentlich für unsere historischen Bauten. Wir Denkmalpfleger können, sollen auch nicht überall mit dabei sein. Wir müssen das und wollen das auch in die Verantwortung der Handwerker wieder zurücklegen, dass sie ihren Stolz pflegen, ihr Wissen und Können pflegen und dann auch selbstbewusst sagen können, wir wissen, wie wir das machen können. Und nicht auf die schludrige Art, sondern wirklich profund.
Zum Schluss unseres Gesprächs im neualten Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich zeigt Giovanni Menghini auf das edle Nussbaumtäfer. Was echt aussieht, sei Fichte und sei mit malerischen Mitteln veredelt worden.
Das ist eine Kunst, diese Imitation hinzukriegen, so dass man auch wirklich das Gefühl hat, es sei Nussbaum. Eine Kunst, die offensichtlich heute noch da ist.
Also diese Art des Malens, und es sieht ja wahnsinnig tatsächlich echt aus, oder? Gut, ich bin jetzt nicht Fachfrau, aber ich hätte sofort gesagt, das ist ganz eindeutig, das ist Nussbaum, oder?
Das meinen nicht nur Sie, das hat auch ein Kollege von mir gemeint, der tatsächlich der Ansicht war, das sei Nussbaum, und ob die Bauherrschaft dann wirklich so viel Geld gehabt hätte, da massives Nussbaum einzubauen. Nein, es ist es nicht, es ist wirklich auf einem Perfektionsgrad hingekriegt, der aber nicht überspitzt ist. Das heißt, hier hat sich das Handwerk über die 230 Jahre auf gleichem Niveau halten können. Finde ich ausgezeichnet. Dass das möglich war, ist eigentlich unüblich.
Und wie viele können das jetzt so, also wirklich aus Fichte Nussbaum machen?
Das sind nicht mehr viele, die das wirklich können. Es gibt einige, die sich das wieder angelernt haben, aber es gibt ganz wenige, die das in einer Tradition über Generationen mitgekriegt haben. Da sind es ganz wenige in der Schweiz, die das so mitgekriegt haben. Diejenigen, die sich das aneignen in Kursen oder aus Büchern, die haben einen anderen Drive drauf. Das ist ein anderes Arbeiten, wenn man denen zuschaut oder wenn man dem Arbeiter zugeschaut hat, der dies hier alles vollbracht hat. Das ist ein anderer Ablauf, es ist fließender, das ist wirklich Tradition. Man merkt, der macht das wirklich seit Urgroßvaters Zeit, machen die das. Und das hat sich so ins Blut reingegeben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.